Willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen, liebe Freunde, Jedka Matkova. Zur Einleitung hören Sie die Wochenschau. Diese Woche begann mit einem Staatsfeiertag, zu dem der 17. November erst vor 2 Jahren als solcher erklärt wurde. Aus diesem Anlass gedachten tschechische Bürger und Politiker der Studentenproteste gegen die nationalsozialistische Okkupation der Tschechoslowakei vor 64 Jahren, wie auch der Studentendemonstrationen vor 14 Jahren, die zum Sturz des kommunistischen Regimes führten. Präsident Václav Klaus kommentierte in diesem Zusammenhang die zunehmende Wählergunst bezüglich der kommunistischen Partei, die laut jüngsten Meinungsumfragen zur zweitstärksten Partei im Lande geworden ist. Anfang der 90er Jahre hätte er nicht gedacht, dass die Kommunisten jemals wieder auf solchen Zuspruch in der Bevölkerung stoßen könnten. Den Grund dafür sieht Klaus im Versagen der Sozialdemokratie. Die Tschechische Republik und weitere neue EU-Mitglieder könnten nach Meinung des israelischen Außenministers Silvan Shalom künftig zu einer, wie er wörtlich sagte, ausgewogenen Israel-Politik der Europäischen Union beitragen. Die sagte Shalom am Montag in Brüssel, wo er auf eigenen Wunsch mit dem tschechischen Außenminister Cyril Svoboda zusammentraf. Eine Hiobsbotschaft verlautete dieser Tage aus dem Bereich Landwirtschaft. Binnen weniger Tage wurden 2 neue BSE-Fälle gemeldet, mit einer Trostnachricht für die betroffenen Landwirte, die demnächst mehrere 100 Kühe zählende Herden liquidieren müssen, kam am Dienstag Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas. Der Staat sei laut Gesetz zu einer Entschädigung verpflichtet. Wohl ebenfalls eine Hiobsbotschaft aus Tschechien ereilte die österreichischen Gegner des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin, das nach Plänen des Industrie- und Handelsministeriums in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden sollte. Österreich reagierte zuvor mit einem Protest mittels seines Botschafters in Prag. Es handelt sich hierbei um eine selbst in Tschechien kontroverse Initiative und so wurde am Dienstag von der Nachrichtenagentur ČTK gemeldet, Außenminister Cyril Svoboda habe seiner österreichischen Amtskollegin Benita Ferrero-Waldner versichert, Tschechien plane keinen weiteren Ausbau des AKW Temelin. Aus politischen Gefilden gab es in dieser Woche 2 bedeutende Treffen zu vermelden. Der tschechische Präsident Václav Klaus reiste zu einem 4-tägigen Arbeitsbesuch in die USA ab. Auf seinem Programm standen unter anderem Gespräche mit US-Vizepräsident Dick Cheney sowie die Teilnahme an einer Konferenz über die Zukunft der europäischen Einheitswährung. Zu 2-tägigen Beratungen trafen am Donnerstag in Warschau die Ministerpräsidenten der 17 Staaten der sogenannten Mitteleuropäischen Initiative zusammen. Seinen mehrmonatigen Betrieb im südirakischen Basra hat in dieser Woche das 7. Feldlazarett der tschechischen Armee beendet. Das Kontingent von tschechischen Militärmedizinern und Soldaten wird spätestens bis Weihnachten in der Heimat zurück erwartet. Der eigentliche Abzug soll am 4. Dezember beginnen. Das war die Wochenschau.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, durch das Wochenendprogramm von Radio Prag begleitet Sie Markéta Maurová. In unserem heutigen Schauplatz erfahren Sie, warum die tschechischen Kommunisten auch mehr als 10 Jahre nach der Wende nach wie vor Unterstützung finden und von vielen Wählern sogar als eine reale politische Alternative angesehen werden. Für Sie am Mikrofon ist heute Robert Schuster.
Schauplatz. Anfang vergangener Woche wurde in Tschechien der 14. Jahrestag der großen Studentendemonstration vom 17. November 1989 begangen. Sie läutete die sogenannte Samtene Revolution ein und somit auch den Anfang vom Ende der über 4 Jahrzehnte dauernden kommunistischen Herrschaft. Solche Jahrestage werden oft dazu genutzt, eine Bilanz zu ziehen, wobei Politiker fast aller Couleur dann in vielen Fällen auf die erreichten Erfolge verweisen. Diese seltene Eintracht wurde aber diesmal von den Ergebnissen einer Umfrage getrübt, wonach die tschechischen Kommunisten zur zweitstärksten Kraft im Lande avancierten und die regierenden Sozialdemokraten relativ klar hinter sich ließen. Bahnt sich da eine Umschichtung auf der tschechischen Linke zugunsten der Kommunisten an? Warum scheinen die Kommunisten gegenwärtig so stark zu sein? Das fragen wir den Prager Politikwissenschaftler Josef Mlejnek von der Prager Karls-Universität, der gleich einleitend die Ergebnisse der besagten Umfrage ein wenig relativiert.
Tak já si zaprvé myslím, že ten nárůst preferencí KSČM, o kterém se hovoří,
Also ich denke erstens, dass dieser Anstieg der Beliebtheit der Kommunisten in Wahrheit eine Legende ist, denn in Wahrheit ist die Unterstützung für die Partei gerade in Umfragen in den letzten Jahren sehr konstant gewesen. Man darf nicht vergessen, dass bislang nur ein Meinungsforschungsinstitut eine verstärkte Unterstützung für die Kommunisten feststellte. Ich würde ganz einfach dieses 20-prozentige Ergebnis für die Partei in den Umfragen eher im Verhältnis mit dem Absacken der Sozialdemokraten sehen, dass also die unzufriedenen sozialdemokratischen Anhänger nun kurzfristig zur linken Konkurrenz übergelaufen sind. Das kann sich also sehr schnell wieder ändern. Genau genommen ist der Wähleranteil der Kommunisten seit etwa 10 Jahren konstant, und zwar einerseits deshalb, weil die Bereitschaft der Bürger abnimmt, zu den Wahlen zu gehen, und somit bei einer sinkenden Wahlbeteiligung der Anteil der Kommunisten mit ihren disziplinierten Wählern gleich bleibt. Der zweite Grund aber ist, dass nun auch viele einstige Anhänger der rechtsradikalen Republikaner zu den Kommunisten übergelaufen sind.
Der Politologe Mlejnek demonstriert das im Folgenden an einem Rechenbeispiel. Während die Kommunisten gegen Mitte der 90er Jahre bei Wahlen etwa 12-14% erreichen konnten, betrug der Anteil der Republikaner ca. 6%. Würde man, so Mlejnek weiter, diese beiden Ergebnisse addieren, käme man ungefähr auf 20%, was auch den jetzigen Umfragen entsprechen würde. Dennoch gesteht auch Josef Mlejnek ein, dass die tschechischen Kommunisten bei den Parlamentswahlen vom Juni vergangenen Jahres als einzige Partei in absoluten Zahlen Stimmen dazugewonnen haben, wohingegen die großen tschechischen Parteien, also die Sozialdemokraten und die Rechtsliberalen, in beiden Fällen etwa 500.000 Stimmen einbüßten. Zudem schaffen sie es als einzige Gruppierung, auch frühere Nichtwähler anzusprechen. Damit hängt auch unsere nächste Frage zusammen, und zwar nach der Herkunft der traditionellen Wähler der tschechischen Kommunisten.
Das sind oft Menschen, die einen geringen Ausbildungsstand und somit auch Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben. Sicherlich kann man in vielen Fällen auch von Modernisierungsverlierern sprechen, die irgendwann im Verlauf des komplizierten Umwandlungsprozesses der tschechischen Gesellschaft nach 1989 den Anschluss verloren hatten und somit an die Ränder gedrückt wurden. Darin liegt auch das Wachstumspotenzial der Kommunisten, gesetzt den Fall, sie würden versuchen, gezielt diese Unzufriedenen anzusprechen. Wenn ich das also auf die aktuellen Umfragen umdeuten soll, dann heißt das, dass ein weiterer Anstieg der Unterstützung für die Kommunisten längerfristig nicht auszuschließen ist, die Partei aber gegenwärtig immer noch aus einem natürlichen Protestpotenzial schöpft, das in jeder demokratischen Gesellschaft irgendwo um die 20% liegt. Aber in der Tat gibt es hier sicherlich eine potenzielle Gefahr für die Zukunft.
Der Weg, den die tschechischen Kommunisten seit der Wende beschreiten, unterscheidet sich fast ausnahmslos von der Entwicklung ihrer einstigen Schwesterparteien in Polen oder Ungarn. Dort hatten die Kommunisten schnell die Zeichen der Zeit erkannt, mutierten zu anerkannten Links- oder gar Sozialdemokraten und treten heute sowohl für den freien Markt wie für eine Mitgliedschaft in der NATO ein, also dem früheren kommunistischen Feindbild Nummer 1. Warum haben die tschechischen Kommunisten diese Entwicklung eigentlich nicht nachvollzogen? Das war unsere nächste Frage an den Prager Politikwissenschaftler Josef Mlejnek.
Ich denke, dass die Gründe für die unterschiedliche Entwicklung nach 1989 in der damaligen Tschechoslowakei, in Polen und Ungarn schon in den 70er Jahren liegen, beziehungsweise im unterschiedlichen Maß an Orthodoxie bei den kommunistischen Führungen dieser Länder. Das Regime in der Tschechoslowakei in dieser Zeit wurde oft als neostalinistisch bezeichnet, während die Polen und insbesondere die Ungarn nicht so konsequent, sondern vor allem pragmatisch waren. Das äußerte sich schon darin, dass die Söhne und Töchter hochrangiger kommunistischer Funktionäre in Polen und Ungarn im Westen studieren durften, um nicht zuletzt wichtige Kontakte knüpfen zu können. Und eben diese jungen Nachwuchskader machten sich nach ihrer Rückkehr keine Illusionen über die Lage im eigenen Land und erkannten, dass Reformen unausweichlich seien. Sie waren es auch, die sich während der Wende häufig an die Spitze dieses Prozesses stellten, waren also flexibler und beweglicher als die tschechoslowakischen Kommunisten.
ungeachtet der geringen programmatischen Veränderung der Kommunistischen Partei im Vergleich zur Vorwendezeit und der immer noch eher zaghaften Distanzierung von dem Verbrechen, die im Namen des Kommunismus in der früheren Tschechoslowakei verübt wurden, scheint die Partei seit einiger Zeit wieder als politischer Partner gefragt zu sein. So gilt es inzwischen als völlig selbstverständlich, dass die Sozialdemokraten bei Senatswahlen Absprachen mit den Kommunisten treffen, mit dem Ziel, ihre Kandidaten gegenseitig zu unterstützen. Auch im Parlament gelten die Kommunisten inzwischen selbst für bürgerliche Politiker als respektierte Gesprächspartner. Die Erosion der Ablehnungsfront der demokratischen Parteien gegenüber den Kommunisten zeigt ja mittlerweile auch bei einer Reihe von direkter als auch indirekter Wahlen ihre unmittelbare Wirkung. Zum einen gelang es der Kommunistischen Partei Böhmens und Mährens im Juni vergangenen Jahres bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus als einzige Partei Stimmen dazu zu gewinnen, zum anderen schlüpfte sie bei der Präsidentenwahl vom Ende Februar in die Rolle des Königsmachers und verhalf Václav Klaus somit maßgeblich ins höchste Staatsamt. Lässt sich rückblickend auf die vergangenen beiden Jahre ein Ereignis als Schlüsselmoment bezeichnen, der die mehr als 10 Jahre während der Isolierung der Kommunisten endgültig durchbrochen hatte? Einige Politikwissenschaftler sehen etwa diesen Punkt in der Resolution rund um die Beneš-Dekrete, die vom tschechischen Parlament im April 2002 einstimmig verabschiedet wurde und wo die Kommunisten erstmals seit 1989 von Beginn an eingebunden waren. Was meint abschließend Josef Mlejnek zu dieser These?
Takové oživení toho tématu v roce 2002. Ja, myslím, že ho má z velké části na svědomí.
Das erneute Aufkommen des Themas Beneš-Dekrete im Verlauf des Jahres 2002 hat größtenteils die Demokratische Bürgerpartei auf dem Gewissen. Die Kommunisten konnten das vielleicht nur etwas besser und vor allem glaubwürdiger vermarkten. Während die Bürgerdemokraten glaubten, mit dem Thema der Wahrung der sogenannten nationalen Interessen bei den Wählern punkten zu können, um auch von ihrer Ideenlosigkeit abzulenken, konnten die Kommunisten auf einen über viele Jahrzehnte hinweg aufbereiteten Resonanzboden und auf bestehenden antideutschen Feindbildern aufbauen. Deshalb wurde die Partei auch für radikale Rechte wählbar, die während der 90er Jahre versuchten, aus diesem Thema politisches Kapital zu schlagen.
Das war der Schauplatz mit Robert Schuster. Weiter geht es nun mit einem neuen Sprachkurs. Diesmal lädt Katrin Bock sie auf ein Gläschen Wein ein.
Auch wenn Tschechien vor allem für sein
Pivo.
Bier
Pivo.
Bekannt ist, wollen wir im heutigen Sprachkurs einen Blick auf den
Vino.
Wein
Vino.
Werfen. Dieser wächst hierzulande vor allem in Südmähren, aber auch in der Gegend von Mielnik im Norden von Prag können Sie
Vinohrady,
Weinberge
Vinohrady,
sehen, die auch als
Vinice
bezeichnet werden. Es gibt sowohl tschechischen
Červené víno,
Rotwein
Červené víno,
als auch
Bílé víno,
Weißwein
Bílé víno.
Wollen Sie in einem Restaurant Wein bestellen, so unterscheiden Sie nicht nur zwischen
Červené,
Rot und
Bílé,
Weiß, sondern auch zwischen
suché,
trocken,
suché
und
sladké,
süß,
sladké.
Bestellen können Sie gleich eine
láhev,
Flasche,
láhev
oder
dvě deci,
2 Deziliter,
dvě deci,
beziehungsweise
jednu deci,
1 Deziliter,
jednu deci.
Die Bezeichnung Viertelliter oder Achtelliter ist hier eher unbekannt. Die bekanntesten hiesigen
Červená vína,
Rotweine sind wohl der
Frankovka,
der Blaufränkische
Frankovka,
sowie der
Svatovavřinecké
Saint-Laurent
Svatovavřinecké
und der
Rulandské modré
Spätburgunder
Rulandské modré.
Immer beliebter wird eine österreichische Rebensorte, die
Zweigeltrebe.
Zweigeltrebe. Unter den
Bílá vína,
Weißweinen dominieren der
Veltlínské zelené,
grüner Veltliner,
Veltlínské zelené,
sowie der
Rulandské bílé,
der weiße Burgunder,
Rulandské bílé.
Sie können aber auch einen tschechischen
Rýnský Riesling,
Rhein-Riesling,
Rýnský Riesling
probieren. Wenn Sie die Weine vor Ort köstigen wollen, sollten Sie nach Südmähren fahren und dort einen der zahlreichen
Vinné sklepy,
Weinkeller,
Vinné sklepy
besuchen. Am besten ist dies wohl im Frühherbst zur Zeit des
Burčák,
jungen Weins bzw. Federweisers.
Burčák.
den sie aber auch in den Prager
Vinarna,
Weinrestaurant
Vinarna,
frisch erhalten.
Na zdraví.
Auf ihr Wohl.
Das Jahr 2003 brachte der herausragenden tschechischen Cembalistin Susanna Ružičková gleich mehrere freudige Erlebnisse. Das 50-jährige Jubiläum ihrer unermüdlichen pädagogischen Tätigkeit an der Akademie der Musischen Künste in Prag. Erfolgreiche Konzertauftritte vor tschechischem und ausländischem Publikum. Und nicht zuletzt eine Staatsmedaille für ihr Lebenswerk, die sie von Präsident Václav Klaus anlässlich des Staatsfeiertages am 28. Oktober entgegennahm. Es ist schier unmöglich, den persönlichen Beitrag von Susanna Ružičková für die Musik vollständig aufzulisten. Einen Porträtversuch der ersten Dame des Cembalo bietet Ihnen der folgende Kultursalon von Lucie Drahoňovská.
Wer bereits die Möglichkeit hatte, die virtuose Cembalistin Susanna Ružičková persönlich kennenzulernen, würde mir mit Sicherheit recht geben. Sie ist eine Grand Dame und das nicht nur in Bezug auf das erhabene Musikinstrument, sondern und vor allem durch ihr Naturell. Und so fällt es in der Tat sehr schwer, wenn man sich diese zarte, anmutige Frau in einem Konzentrationslager vorstellen soll, wo sie 4 Jahre lang inhaftiert war und nur wie durch ein Wunder überlebt hat. Wie viele andere Häftlinge hatte sich auch sie an die Muse geklammert und unter den unvorstellbaren Lebensbedingungen musiziert. Heute kann die Musikprofessorin Susanna Ružičková auf eine Karriere zurückschauen, die sie durch ihr Talent, enormen Fleiß, vollkommene Technik und breites Kulturwissen erreicht hat. Als ich der zarten Dame vor kurzem persönlich begegnete, habe ich nicht widerstehen können und sie um ein Gespräch gebeten. Frau Professorin, seit wann begleitet Sie Ihre Musikleidenschaft?
Eigentlich von Kindheit an. Als Kind schon war ich eigentlich verliebt in die Musik. Zuerst natürlich passiv und dann wollte ich unbedingt Klavierstunden nehmen. Und seitdem war es für mich eigentlich ganz klar, dass die Musik meine einzige Liebe ist.
Und was bedeutet für Sie konkret?
Eigentlich eine Welt, die sich die Menschen ausgedacht haben, die viel wesentlicher ist als unsere Welt, in der wir leben müssen, weil sie eine bestimmte Ordnung hat, die wir im Leben nicht finden. Und weil sie von bestimmten Gesetzen geleitet wird und bedingt wird. Und es ist eigentlich eine Zuflucht, die man zu der Musik nimmt aus dem Leben, das unvorsehbar ist und ohne eine für uns verständliche Ordnung.
Die Musik war für Sie auch in den schwierigsten Zeiten Ihres Lebens eine Zuflucht. Unter anderem nahmen sie im Konzentrationslager Theresienstadt an der Kinderoper Brundibar teil.
Ich war ja im Chor damals auch bei dieser Oper. Leider habe ich die Premiere nicht mehr in Theresienstadt erlebt, weil wir dann mit meiner Mutter nach Auschwitz deportiert wurden. Aber bei den Proben war ich dabei. Es existiert sogar ein Foto davon.
Aber dann kam die Zeit nach dem Krieg, wo sie sich dann nicht dem Klavier gewidmet haben, sondern dem Cembalo.
weil ich als Kind besonders angetan war von Bachs Musik und die wahrscheinlich auch sehr gut gespielt habe. Ich hatte eine sehr, sehr gute Pädagogin, sehr gebildete, die damals schon gesagt hat, aber Bach hat eigentlich nicht fürs Klavier komponiert. Also sie wollte ursprünglich, dass ich Orgel studiere. Ich war aber ein sehr kränkliches und schwaches Kind. Und die Orgel ist ja auch physisch sehr anspruchsvoll. Dann hat sie gesagt, dann gut, dann Cembalo. Und da war geplant, also nach meiner pflichtlichen Schulausbildung gehe ich nach Paris zu Landowska. Und das wurde dann durch den Krieg natürlich so nichts gemacht. Und nachher habe ich angefangen mit Klavier auf der Akademie der Musischen Künste in Prag. Und als ich aber sah, dass da ein Fach Cembalo eröffnet wurde, war ich neugierig. Und da ließ ich mich eintragen. Und wie ich sage, es war eine Liebe aufs erste Hören, nicht auf den ersten Blick.
Ihrem Sieg im ARD-Wettbewerb in München 1956 wurden Sie auch außerhalb der Grenze berühmt. Welche Erfahrung haben Sie im Ausland gemacht?
Ja, ich war vor allem in der Bundesrepublik sehr viel unterwegs. Eigentlich hatte ich zuerst eine große Scheu, mit Bach nach Deutschland zu gehen. Ob zwar ich durch meine Lehrer, besonders durch Dr. Jiří Reinberger, sehr eng mit der Leipziger Schule bekannt war. Das war eine sehr schöne Überraschung für mich, dass man in Deutschland meine Bach-Interpretationen damals sehr gut aufnahm, sowohl die Kritik wie das Publikum.
Ihr Repertoire haben Sie schon ein bisschen angesprochen. Den Bach?
Ja, vor allem, ja, also ich habe hier das ganze Cembalo-Werk von Bach auf Schallplatten aufgespielt für französische Firma Erato, werde demnächst am 12.12. dafür honoriert mit einem Titel Chevalier des Arts de Lettres und natürlich auch französische, italienische Musik und auch die Musik des 20. Jahrhunderts.
Und ich will Ihnen auch noch nachträglich zu Ihrer Auszeichnung gratulieren. Erste Auszeichnungen, die überhaupt unser Präsident Václav Klaus erteilt hat. Ja, ich frage nur einfach nach den Gefühlen, die Sie dabei hatten.
Ja, natürlich ist man da sehr gerührt. Erstens einmal diese ganze Ambiance der Prager Burg und ich war eigentlich immer Sympathisantin von Václav Klaus und dass ich diese Auszeichnung aus seinen Händen erhalten konnte, das hat mich auch sehr gefreut. Und zusätzliche Freude und vielleicht die größte war, dass diesmal eben zwei Musiker ausgezeichnet wurden aus der Branche der Kammermusik, Professor Snitjel. Und ich empfand es, dass wir dort eigentlich Vertreter der ganzen Kammermusik waren. Und das war für mich eine Seltenheit, weil sonst sind ja im Vordergrund des medialen Interesses entweder Musiker aus der populären Sphäre oder dann Dirigenten, Sänger, attraktive Branchen. Und dass diesmal die Kammermusik geehrt wurde, das war für mich sehr wichtig und ich glaube und hoffe, dass es für die Öffentlichkeit auch ein Zeichen sein wird, sich wieder mehr nach innen zu wenden und mehr der Kammermusik zuzuwenden.
Das war Susanna Ružičková in einem Gespräch mit Lucia Drahňovská. Und damit ist die heutige Sendung am Ende angelangt. Aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz